Wir kommen zum nächsten Abschnitt, zur theologischen Reflexion jedes Textes. Was ich jetzt vorhabe, ist, ich möchte zeigen, dass das Evangelium ganz natürlich aus jedem Textabschnitt der Bibel gepredigt werden kann und sollte. Okay? Das ist meine Grundthese. Also konkret, wenn ein alttestamentlicher Text auch in einer jüdischen Synagoge gepredigt werden könnte, ohne Widerspruch hervorzurufen, dann ist es keine christliche Predigt. Okay? Also wenn deine alttestamentliche Predigt auch in der Synagoge taugt, das heißt, du kommst sonntags, kommst und deine Gemeinde predigt den alttestamentlichen Text und dann denkst du, ja, Alttestament haben die Juden ja auch. Nächste Woche bist du in der Synagoge als Gastprediger, nimmst die gleiche Predigt vor und die nicken alle und sagen, genau so ist es. Dann hast du keine christliche Predigt gepredigt. Das ganze Alte Testament sollte in seinem Bezug zum Evangelium gepredigt werden. Ich werde die These gleich belegen, warum ich glaube, dass sie biblisch ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine neutestamentliche Predigt. Wir können auch eine neutestamentliche Predigt evangeliumsfrei predigen. Nicht? Indem wir einfach biblische Imperative nehmen und diese loslösen vom Heilshandeln Gottes. Das heißt, ich sage nur, du musst, du sollst, mach. Was wir damit tun, ist, wir packen mühselig und beladenen Christen weitere Steine in den Rucksack, mit dem sie dann nach Hause gehen dürfen. Ja? Und gegebenenfalls predigen wir noch eine unbiblische Werkegerechtigkeit. Du musst folgende Dinge tun. Good luck. Ja? Das heißt, wir sollten in jeder Predigt das Evangelium predigen. Deswegen sollten wir immer schauen, wie komme ich vom damaligen Kontext zum Kreuz. Ich möchte kurz ein paar Argumente dafür nennen, warum jeder Bibeltext tatsächlich einen Evangeliumsbezug hat. Konkret, die Bibel ist ein Buch. Sie ist ein Buch von einem Autor mit einer Kernbotschaft. Paulus schreibt davon, dass an Timotheus, wir haben das vorhin gesehen, 2. Timotheus 3, Vers 15, dass er die Heilige Schrift kennt. Nicht die Schriften, nicht die verschiedenen Bücher, es ist ein Buch. Epheser 6 schaut zurück auf das Wort Gottes. Natürlich wissen wir, dass allein das Alte Testament aus 39 Büchern besteht. Nicht? Ist uns klar. 17, 5, 7 immer so als hilfreiche Kategorien. 17 Bücher Geschichtsliteratur vom 1. Mose, bis wir dann zur Weisheitsliteratur kommen. Dann 5 Bücher Weisheitsliteratur und dann 17 Bücher Propheten. 5 große, 12 kleine. Ja? 39 Bücher, aber doch wird das immer wieder beschrieben als das eine Wort Gottes, als die Heilige Schrift. Ja, und später macht Petrus deutlich, dass auch zumindest die paulinischen Schriften irgendwie mit zu den Schriften gehören, damit reingehören. Also die Bibel ist ein Buch. Von daher ist es gut, dass wir das gleich auch in einem Buch zusammen haben und nicht 66 Stücke und zusammensuchen müssen immer. Und es ist von einem Autor, wir wissen, Petrus schreibt im 2. Petrus 1, Vers 21, dass getrieben vom Heiligen Geist Menschen im Namen Gottes geredet haben. Gott ist der Autor, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, 2. Timotheus 3, Vers 16. Also wir vertrauen darauf, die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern sie hat auch den einen Autor. Und auch die Schreiber des Neuen Testaments verstanden, dass sie letztendlich das Wort Gottes selbst schreiben. Ja, besonders bemerkenswert, 1. Thessalonicher 2, Vers 13. In dem Bund FEG, aus dem ich ja komme, ist immer sehr beliebt, davon zu reden, dass die Bibel Gottes Wort und Menschenwort ist. Und wenn ich das höre, dann denke ich jedes Mal, okay, Paulus ist nicht eurer Meinung. Er sagt, er lobt die Thessalonicher dafür, dass sie das Wort angenommen haben, sein Wort angenommen haben, als dass es wahrhaftig ist, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Ja? Ein bisschen anders als im Bund FEG. Aber gut, ich bleibe dabei lieber bei Paulus. Und die Bibel hat eine Kernbotschaft. Wir haben das zu Beginn bedacht. 2. Timotheus 3, Vers 15, wo Paulus Timotheus schreibt, du kennst die Heilige Schrift von Kind auf, die dich unterweisen kann zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Die Heilige Schrift ist uns gegeben zur Rettung. Ja? Petrus schreibt im 1. Petrus in Kapitel 1 ab Vers 10 davon, dass die Propheten schon gesucht und geforscht haben von der Gnade, von der sie geweissagt haben, die für uns bestimmt ist. Sie haben geforscht, auf welche Zeit der Geist Christi hindeutet. Ja? Also auf gut Deutsch, die haben was gesagt und die haben versucht zu verstehen, was sagen wir hier eigentlich gerade genau? Wovon reden wir eigentlich genau? Und er sagt dann, ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Ja. Also die Propheten haben da schon hingeschaut. Also mein erstes Argument, die Bibel ist einfach ein Buch von einem Autor mit einer Kernbotschaft. Die Bibel selbst bringt einige Argumente dafür, dass jeder Text einen Evangeliumsbezug hat. Allen voran Jesu Worte an die Emmaus-Jünger. Ja? Ich meine, ich finde, die Situation ist ja spektakulär. Da sind jetzt zwei Jünger tief betroffen, ja, haben Jesus erlebt, ja, haben ihn geliebt, haben gedacht, jetzt wird alles gut und dann geht alles schief. Der wird verraten, wird gefoltert, wird verhaftet, wird getötet. Ja? Und die sind und dann kommen so ein paar Bekloppte und sagen, ja, irgendwie das Auferstehen, was auch immer das bedeuten soll. Und die gehen traurig davon. Und dann geht Jesus neben ihnen her und die erzählen ihm das. Und was macht Jesus, guter Seelsorger, der er ist? Ja, nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Nein, er sagt, oh, ihr Toren zu trägen Herzens. All dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wow, ey, da wäre ich gerne dabei gewesen. Der geht, und wenn es hier heißt Mose und alle Propheten, ja, das sind dann zwei große Kategorien der jüdischen Bibel. Ja, der Tanach hat ja drei Teile, also die Tora, ja, die Schriften, die Nevi'im, die Propheten, und dann die Ketuvim, also Tora, das Gesetz, ist schon Gesetz, Nevi'im, Propheten und Ketuvim, Schriften, so rum geht's. Genau. Also das ist der Tanach, diese drei Teile. Und wenn er hier jetzt von Mose und Propheten spricht, dann redet er quasi von der Tora und vom Nevi'im, von den ersten beiden Teilen. Die stehen aber wahrscheinlich für alle drei, weil er direkt im nächsten Abschnitt, als er dann zu den Elfen spricht, nochmal eigentlich das Gleiche aufgreift und sagt, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, also Tora, in den Propheten, Nevi'im und in den Psalmen oder Schriften, Ketuvim, ja, also im Tanach. Das ist die Zusammenfassung der ganzen Bibel. Das sind die drei Teile des jüdischen Alten Testaments. In ihm wird alles erfüllt, was da steht. Und dann heißt es von den Jüngern, die drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, ja, also Bibelschule. Wer von euch hat schon Bibelschule gemacht? Okay, ein paar. Wer hat schon drei Jahre Bibelschule gemacht? Okay, nicht mehr ganz so viele. Drei Jahre Bibelschule. Wo warst du in der Bibelschule? BSK. BSK und du?
Ich auch.
Auch im BSK. Stell dir mal vor, du hättest Bibelschule gemacht, nicht bei Thomas Richter, sondern bei Jesus. Mega, oder? Und zwar nicht nur ab und zu noch mal hinfahren, sondern immer mit unterwegs sein. Drei Jahre Bibelschule mit Jesus. Und dann sagt der Text hier, über die drei Jahre Bibelschule bei Jesus gemacht haben, da öffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Ja, was steht da geschrieben im Alten Testament? Dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Okay. So, glaubt Jesus, dass das Alte Testament von ihm handelt? Absolut. Absolut. Ja. Und interessanterweise, sogar schon bevor es soweit war, lesen wir, wie Jesus die ersten Jünger ruft, und er ruft Philippus und er geht zu Nathanael und sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sitzt da unter dem Baum und denkt, normal. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Okay, Mose und die Propheten haben von Jesus, Josefs Sohn, geschrieben? Aus Nazareth? Ja? Später greift Jesus dasselbe auf in Johannes 5, Vers 39 und sagt zu seinen Kritikern, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, dass ihr das ewige Leben darin habt. Und sie ist die von mir zeugt. Er redet vom Alten Testament, sagt, zeugt von mir. Lest mal richtig, mach mal die Augen auf. Ja? Jesus sagt, die Schrift findet in ihm ihre Erfüllung. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, sagt Jesus. Ich bin die Erfüllung der Schrift. Paulus greift das später auf im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, wenn er erklärt, dass auf alle Gottes Verheißungen in Christus das Ja zu finden ist. Das heißt, Jesus zeigt deutlich, er geht davon aus, die Schrift zeugt von ihm. Das Alte Testament zeugt von ihm. Und die Jünger fangen dann an, das Alte Testament christozentrisch auszulegen. Ja? Wir sehen das schon in den Evangelien. Das ist ganz spannend, wenn Matthäus zum Beispiel, Matthäus 2 ein total spannendes Kapitel. Ne? Wissen, was da passiert. Also Jesus wird geboren, ja, dann kommen die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem, ja, wollen Jesus anbeten. Dann Traum, Josef und Maria nehmen das Christuskind und sie fliehen nach Ägypten. Ne? Und dann kommen sie irgendwann wieder, nachdem Herodes tot ist und so. Und dann schreibt Matthäus, damit wurde erfüllt, dass sie nach dem Tod von Herodes zurückkehren, was der Herr durch die Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und denkst, okay, wo steht denn das bei den Propheten? Weiß jemand, wo es steht? Hosea 11. Worum geht es in Hosea 11? Volk Israel. Und worum konkret? Ja, nee. Auszug aus Ägypten, darum geht's. In Hosea 11 ist eine Rückschau auf den Auszug aus Ägypten. Und sagt, ja, das ist ja natürlich, aber eigentlich geht's um Jesus. Okay. die Jünger gehen davon aus, dass die ganze Schrift von Jesus zeugt. Dass es um Jesus geht. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief darüber, wie man das Alte Testament als Jude liest und wie man es als Christ lesen sollte. Juden lesen das Alte Testament wie mit einer Decke über den Augen. Ne? Wisst ihr, 2. Korinther 3, wo er sagt, und er gebraucht das Bild, also den Bericht davon, wie Mose hat Gott gesehen und strahlt. Ne? Aber irgendwann hört er auf zu strahlen. Und damit das nicht sichtbar wird, hängt er sich eine Decke übers Gesicht. Kennt die Geschichte aus dem Alten Testament. Ne? Und Paulus sagt, ja, die Juden lesen die Bibel genauso, als wenn sie eine Decke über ihr Gesicht haben. Ja? Denn bis auf den heutigen Tag bleibt die Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Dann lesen wir das Alte Testament mit Christus im Blick und erkennen die Herrlichkeit Gottes darin. Und wir fangen an zu strahlen. Ich hoffe, dass es so ist. Natürlich ist das Alte Testament ist Teil der fortschreitenden Offenbarung der Bibel. Das heißt, nicht alle Dinge finden wir in Fülle und in der gleichen Gänze erklärt. Und doch sehen wir, dass wir Verheißungen finden, die ihre Erfüllung in Christus finden. Was ich vorhin gesagt habe aus 1. Petrus 1, wie die Propheten geschaut haben. Sie wollten erkennen. Und jetzt erkennen wir klarer. Die alttestamentlichen Geschehnisse niedergeschrieben für uns. Lies mal 1. Korinther 10, die erste Hälfte des Kapitels. Ja, da greift er eine alttestamentliche Geschichte nach der anderen auf. Wir werden also staccato-mäßig alle erwähnen. Und wir sagen, das ist alles geschrieben für euch. Damit ihr nicht genau die gleichen Dummheiten macht. Das ist für uns geschrieben. Zu unserer Ermahnung, zu unserer Belehrung. Ja, schreibt Paulus auch in Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Wir sehen, so viele Dinge in der Bibel werden gebraucht, um uns letztendlich hinzuführen zu Jesus Christus. Ja, vieles im Alten Testament haben wir, was der Hebräerbrief beschreibt, das sind Gleichnisse, das sind Abbilder, das sind Schatten von geistlichen Realitäten, die wir in Christus finden. Selbst das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, wird beschrieben als ein Zuchtmeister auf Christus hin. Etwas, das uns zu Christus führen soll. Jesus Christus wird beschrieben als der Mittler des neuen Bundes, der uns jetzt den Weg weist. Okay, das war im Schweinsgalopp etwas, was hoffentlich das Argument einfach unterstreicht, fett unterstreicht. Die ganze Schrift hat eine Botschaft. Das Evangelium ist die Kernbotschaft der ganzen Schrift. Und das heißt, wenn ich jetzt meinen alttestamentlichen Text habe und ich entkopple ihn vom Evangelium, ich predige ihm nicht in seinem Bezug zum Evangelium, dann tue ich wieder die Decke über den Kopf, dann bin ich wieder ein Tor trägen Herzens, dann ist mir die Schrift noch nicht geöffnet worden, dann habe ich vielleicht schon viel Bibelstudium gemacht, aber ich habe eigentlich noch nicht verstanden. Okay? Ich hoffe, wir sind uns einig. Wir wollen jeden Text so predigen, dass wir ihn in seinem Bezug zum Evangelium predigen, sodass wir eine christliche Botschaft predigen, eine Evangeliumsbotschaft predigen. Das Evangelium ist die Botschaft, die die Menschen hören müssen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, durch die selig werden die, die daran glauben. Deswegen müssen wir das Evangelium predigen. Ich habe am Anfang diese Folie gezeigt. Wenn wir das nicht tun, dann sind unsere Predigten rein intellektuell und appellativ. Sie sind keine Evangeliumsbotschaften. Ich hoffe, wir sind uns einig. Wir sollten also immer schauen, wo ist jetzt der Evangeliumsbezug meines Textes? Wie hängt der am Evangelium? Nachdem ich also gesagt habe, ich bin davon überzeugt, jeder Text hängt mit dem Evangelium zusammen, alle Texte weisen irgendwie auf Christus hin, ist jetzt die Frage, aber wie? Das ist ein bisschen schwieriger. Ihr habt in eurem Handout ein Bild, ein schönes Schaubild, das stammt aus diesem Buch, Gottes Plan, kein Zufall. Absolute Leseempfehlung. Wer hat das Buch schon gelesen? Okay, einige. Die es noch nicht gelesen haben, also wenn ich euch ein Buch ans Herz lege, Text aus Wegen des Predigen hatte ich vorhin von David Helm, aber das hilft so mega, die ganze Bibel zu verstehen. Ich habe als ganz junger Christ, hat mir jemand von Graham Goldsworthy das Buch Gospel in Kingdom in die Hand gedrückt, das einfach zeigt, wie die ganze Bibel eine große Story hat. Und ich fand das Buch richtig gut, aber richtig kompliziert. Und dann ein paar Jahre später hat mir jemand gesagt, ja, übrigens, Warren Roberts hat ja jetzt Gospel und Kingdom genommen und es so geschrieben, dass man es wirklich verstehen kann. Ich sage, hey, das ist ja cool. Und dann wurde es sogar auf Deutsch übersetzt. Das fand ich noch cooler. Was Warren Roberts tut, ist, er nimmt die ganze Storyline der Bibel und er packt sie in eine große, sag mal, These, die er weiter entfaltet. Und man könnte unterschiedliche Ansatzpunkte wählen. Ja, ich will nicht sagen, dass das der eine und einzig richtige Ansatzpunkt ist, aber der Ansatzpunkt, den er wählt, ist zu sagen, die Bibel ist die Geschichte vom Reich Gottes. Und er definiert Reich Gottes als Gottes Volk an Gottes Ort, unter Gottes Herrschaft und Segen. Und er entfaltet das und zeigt, schau, die ersten Menschen, Adam und Eva, im Garten Eden, das ist Gottes Volk, Adam und Eva, an Gottes Ort im Garten Eden unter Gottes Herrschaft. Und sie erleben seinen reichen Segen. Und dann kommt die Sünde und sie sind nicht mehr Gottes Volk und sie sind nicht mehr an Gottes Ort und sie leben nicht mehr unter seiner Herrschaft, sondern in Rebellion und erleben nicht mehr seinen Segen. Und dann ist die Frage, wie kann jetzt aus dem, was nicht ein Volk ist, wieder ein Volk werden, was wieder an Gottes Ort lebt und Gottes Herrschaft und Segen erlebt? Und dann kommt 1. Mose 12, Vers 1. bis 3. Und Gott verheißt Abraham, dass aus ihm ein großes Volk werden soll, ja, Gottes Volk werden soll und dass er es an seinen Ort führen wird, an einen verheißenen Ort und dass sie dort unter Gottes Herrschaft leben werden und einen Segen erleben werden und ein Segen sein werden für alle Völker. Und dann entfaltet sich das und wir sehen, wie sich das entfaltet und wir sehen, dass diese Verheißung sich Stück für Stück entfaltet, erstmal in den Mosebüchern, wie aus einem alten Mann und einer alten Frau unfruchtbar auf einmal eine Familie und immer mehr ein Volk wird und wie dieses Volk dann aber im Exil ist und dann aber geführt wird ins gelobte Land, zwischendurch das Gesetz bekommt, sodass sie unter Gottes Herrschaft wieder leben können, Gott als Herrn erkennen können und dann kommen sie in das gelobte Land und erleben seinen Segen. Und das Ganze führt uns letztendlich hin, bis dahin, dass jetzt König David und König Salomo kommen und wir sagen, wow, Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Fast. Immer noch Sünder, geht wieder schief, das Reich geht verloren, die Menschen rebellieren weiter gegen Gott, sie erleben nicht nur seinen Segen, sondern wieder Fluch, sind im Exil und so weiter. Und die Sehnsucht bleibt. Und dann kommt Jesus und über Jesus wird gesagt, dass er der Immanuel ist. Was heißt das nochmal? Gott mit uns. Wow. Ja, er wird beschrieben, dass sein unter uns sein war, er tabernakelte, er zeltete unter uns. Johannes 1, Vers 14. Jesus kommt unter uns, Gott wieder bei seinem Volk. Gott sammelt sich ein Volk durch das Evangelium, ein Volk aus vielen Völkern. Und wir erleben schon, wir werden wieder hineingerufen unter seine Herrschaft und wir kriegen Segen zu sagen, aber wir sind noch nicht so richtig an seinem Ort. Und wir schauen noch sehnsüchtig auf diesen Ort, der uns verheißen ist. Und eines Tages werden wir sein, als Gottes Volk, an Gottes Ort, dem himmlischen Jerusalem, auf einer neuen Erde und am neuen Himmel, als Gottes Volk unter Gottes guter Herrschaft, werden wir seinen vollkommenen Segen erleben. So beschreibt er die Bibel, das ist eine große Geschichte. Total hilfreich. Total hilfreich. Und dann zu schauen, wo sind wir jetzt in dieser Storyline? Wo sind Verheißungen, wo sind vielleicht auch Sehnsüchte, die Gott in uns angelegt hat, die wir noch nicht erreicht haben? Ja, ich könnte ein ganzes Tagesseminar dazu machen. Mache ich nicht, sondern ich verschenke das Buch an den, der sich zuerst meldet. Das bist du. Was ich damit andeuten wollte, ist, es gibt also eine heilsgeschichtliche Entwicklung, einen heilsgeschichtlichen Kontext. Im Englischen würde man vom biblisch-theologischen Kontext sprechen. Im Deutschen wird biblische Theologie oft ganz anders verwandt. Damit meinen wir das, was die Amerikaner Systematic Theology nennen. Wir haben Begriffsverwirrung, deswegen sage ich einfach die heilsgeschichtliche Entwicklung. Das Erste, was wir tun wollen, ist, also wenn wir überlegen, wie kann ich von einem Text zum Evangelium kommen, zu schauen, wo bin ich in dieser heilsgeschichtlichen Entwicklung und wie geht die Storyline weiter? Das kann also eine allgemeine Einfügung sein in eine heilsgeschichtliche Entwicklung. Es kann aber auch sein, dass ich konkret eine Verheißung habe für etwas, was kommen wird. Ja, die erste große biblische Verheißung, 1. Mose 3, Vers 15, das sogenannte Proto-Evangelium. Nicht, dass ein Nachkomme der Frau kommen wird, um der Schlange den Kopf zu zertreten, dabei aber in die Ferse gestochen werden wird. Und Paulus erklärt uns dann im Römerbrief, dass Jesus Christus der Schlangenzertreter ist, der schon gekommen ist, aber der letztendlich erst noch kommen wird. Ja, am Kreuz ist er in die Ferse gestochen worden, musste sterben, aber er hat die Schlange hat der Schlange schon im Prinzip schon den Garaus gemacht, aber die letztendliche Vernichtung der Schlange steht noch bevor. Noch erleben wir Schlange. Ja. Und so sehen wir weitere Verheißungen. Wir hören die Verheißung eines Propheten wie Mose im 5. Mose 18, Vers 15. Wir lesen die Verheißung eines Nachkommens Davids, ein neuer David. Wir lesen die Verheißung eines Gottesknechtes, der leiden, aber dann in die Länge leben soll. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ein Weg, das Evangelium zu predigen, ist, ich schaue mir allgemein die heilsgeschichtliche Entwicklung an. Manchmal habe ich nur konkrete Verheißungen in meinem Text, dann will ich die Verheißung predigen im Hinblick auf die Erfüllung in Jesus Christus. So predige ich das Alte Testament als christliche Botschaft. Wenn ich im alttestamentlichen Gesetz bin, will ich es als Zuchtmeister auf Christus hin predigen, so wie Galater 3, Vers 24 sagt. Das heißt, ich kann das Gesetz predigen und bin in den 10 Geboten und heute sagen wir, du sollst nicht Ehe brechen. Und die Gemeinde sitzt da, sagt, ja, zum Glück. Und einige sitzen da und sagen, hoffentlich weiß es keiner. Und dann als Prediger sagst du, ja, und übrigens, Jesus hat uns ja erklärt, was das wirklich bedeutet, der Bergpredigt. Also der lüsterne Blick ist auch schon der Weg zum Ehebruch. Okay, dann sind alle irgendwie sehr betroffen. Ja? Und dann brauchen wir einen, der uns irgendwie aus dem Fluch des Gesetzes befreit. Was heißt, was macht das Gesetz mit mir? Es zeigt mir meine Erlösungsbedürftigkeit. Also wenn du Gesetz liest in der Bibel und denkst, boah, passt ja, dann hast du noch nichts verstanden. Wenn du Gesetz liest, ist die Konsequenz immer, dass du erstmal erkennst, boah, ich brauche einen Retter. Wir wollen Gesetz predigen, nicht einfach nur so, mach jetzt einfach mal. Nein, die Gesetze sind gut. Wir wollen das auch sagen. Wir wollen natürlich sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist nicht so, nee, passt schon, Jesus hat ja für uns dann, nee, du sollst nicht Ehe brechen. Also merk dir das für heute Abend, du sollst nicht Ehe brechen. Aber es gibt Hoffnung für Gesetzesbrecher. Und auch wenn du es schaffst, an irgendeiner Stelle das Gesetz zu halten, du schaffst es nicht an allen Stellen. Und deswegen wollen wir das Gesetz immer predigen. Einerseits als, ja, das ist wirklich Gottes Wille. Und wir sollen danach streben, so zu leben. Das ist eine Funktion des Gesetzes. Aber eine ganz zentrale ist, die zeigt uns unsere Erlösungsbedürftigkeit und treibt uns in die Arme unseres Retters. So wollen wir das Gesetz predigen. Und zwar, wo immer wir Gesetz finden, nicht nur die 10 Gebote, sondern jede, im Prinzip jede Aufforderung, jeden Imperativ, auch die neutestamentlichen Imperative, will ich immer gründen darin, dass ich einen Retter habe. Und mal predige ich das Gesetz als die Konsequenz, weil ich einen Retter habe und ich weiß, wie gut er es mit mir meint, wie sehr er mich liebt, will ich jetzt immer mehr auch so leben, wie er mir sagt, dass ich leben soll. Also ich kann vom Evangelium kommen und das Gesetz im Evangelium gegründet predigen. Nicht damit ich gerettet werde, sondern weil ich gerettet bin und weil ich weiß, wie gut er ist und wie sehr er mich liebt, will ich so leben, wie er mir sagt. Oder ich predige es eben andersrum, dass ich sage, und gerade weil ich nicht so lebe, brauche ich einen Retter. Macht Sinn, ne? Wir predigen also das Gesetz immer zu Christus hin. Das sind drei einfache Wege, wie wir also den heilsgeschichtlichen Kontext, also die großen Linien predigen können. Entweder ganz allgemein, einfach Teil einer großen Storyline, wo ich mich einfach verorte in der Storyline und habe vielleicht keine konkrete Verheißung, aber ich weiß in der Storyline, es geht weiter und ich kann einfach weiter schauen. Ich kann die Geschichte einfach weiter erzählen am Ende der Predigt. Ich kann sagen, ja, und das führt uns letztendlich dahin. Ja? Ich habe vielleicht keine Verheißung. Ja? Vielleicht habe ich aber eine Verheißung, dann will ich die auf jeden Fall aufgreifen. Vielleicht habe ich Gesetz, dann will ich das entsprechend predigen. Die andere Kontextebene, und manche davon überschneiden sich ein bisschen, nenne ich die systematisch-theologische Ebene oder den Kontext, nämlich zu sagen, letztendlich habe ich nicht nur eine Storyline, die sich entfaltet, sondern ich habe allgemeine theologische Kategorien. Und wenn ich auch wieder verstehe, das Kernstück aller Theologie ist, dass Gott in Jesus Christus gekommen ist, um für uns das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen, und den Tod zu sterben, den wir verdient gehabt hätten, und dann den Tod zu überwinden, sodass bei ihm ewiges Leben zu finden ist. Wenn wir verstehen, das ist das Herzstück, dann will ich schauen, wie kann ich also auch theologisch Texte so predigen, dass ich zu Christus komme. Ja, ein Aspekt, wo ich immer nicht genau weiß, ordne ich den systematisch-theologisch ein oder heilsgeschichtlich ein, ist der Aspekt der Typologie. Ein Typos, ein Abbild, ein Schatten. Ja, Personen, Dinge, Ereignisse im Alten Testament, die als Typen, als Schatten, als Abbilder stehen für das Original. Ja? Das Interessante in der Bibel ist, das Original ist nicht das, was wir im Alten Testament finden. Das Original ist Christus. Im Alten Testament finden wir nur, das Neue Testament wirft, wenn wir so wollen, einen Schatten zurück ins Alte Testament. Wir sehen den Schatten und wir predigen nicht den Schatten, als wäre er die Realität, sondern wir predigen den Schatten als ein und schauen, was erkenne ich durch den Schatten vom Original. Ich predige hin zu Christus. Machen wir es ein bisschen konkreter. Hebräerbrief greift das auf und schreibt zum Beispiel in Bezug auf den alten Bund samt Priesterdienst und Stiftshütte in Hebräer 8, Vers 5 bis 7. Sie, also der alte Bund, der Priesterdienst, die Stiftshütte, sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Das heißt, interessanterweise, davor ist noch das Himmlische. Mose hat es auf dem Berg gesehen, danach wird das alles aufgerichtet. Ja. Wie die göttlichen Weisungen an Mose ergingen, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sieh zu, sprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gründet. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Ja? Schattenabbilder hin zu dem Besseren, zu der Realität. Weiter in Kapitel 9, ab Vers 23. So mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum einging, sonst hätte er oft leiden müssen von Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Blut die Sünden aufzuheben. Ja, wir sehen, Christus ist der bessere Hohepriester. Christus ist das bessere Opfer. Christus ist die wirkliche Stiftshütte, der Ort Gottes mit den Menschen. Ja. Und wir sehen im Neuen Testament immer wieder, dass alttestamentliche Kategorien aufgegriffen werden. Ja. Gottes Volk wird aufgegriffen und angewandt. Gottes Ort wird angegriffen und angewandt. Der Exodus wird aufgegriffen und angewandt. Das Manna in der Wüste wird aufgegriffen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wir sehen so viele Dinge im Alten Testament, sind letztendlich Schatten und Abbilder der Realität. Das heißt, wenn ich zu diesen Dingen im Alten Testament komme, dann ist es immer gut zu überlegen, greift das Neue Testament diese Dinge auf? Entweder explizit oder in allgemeinen Kategorien. Das Gleiche, was wir bei diesen Dingen sehen, sehen wir beim Menschen. Die schattenhaft, die Melchisedek, wird verwandt als ein Mann, der schattenhaft der Priester einer besseren Ordnung ist. So wie, wer noch? Fast richtig. Wie Jesus, genau. Die richtige Antwort ist immer Jesus. genau. Schatten für Jesus. Mose wird aufgegriffen. Jesus wird beschrieben in Apostelgeschichte 3, Vers 22, als der bessere Mose. In Matthäus 1 sehen wir die Verbindung zu David. Und wir sehen im Alten Testament schon Verheißungen eines Davids, der da kommen soll, obwohl David tot ist. Und Petrus erklärt das in Apostelgeschichte 2 in seiner Pfingstpredigt. Ja, David ist begraben. Wir wissen, wo sein Grab ist. Aber der, von dem die Rede ist, der wirkliche bessere David, das ist Jesus. Ja. Besser als Salomo und Jona und Israel und das Priestertum. Selbst die Feiertage, die wir im Alten Testament finden, können wir predigen in Bezug auf Jesus hin. So schreibt Paulus im Kolosserbrief. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise oder Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Okay. Das nächste Mal, wenn ich zu Sabbatgeboten komme, muss ich mich fragen, wie weist das schattenhaft hin auf die Leibhaftigkeit Christi? Ich kann weiter in der Bibel große Themen verfolgen, ja, systematisch, theologisch. Wo sehe ich Gottes Gnade? Im Alten Testament immer und immer wieder. Ja, Gottes große Selbstbeschreibung, 2. Mose 34, Vers 6 und 7, wo Mose sagt, ich will Gott sehen und Gott sagt, du kannst mich nicht sehen. Und dann zieht er vorbei, er kann ihn nicht sehen, aber er hört, wie Gott ausruft über sich selbst, Gott, Gott. Ja, und dann beschreibt er sich selbst als ein gnädiger, barmherziger, geduldiger Gott, der gleichzeitig vollkommen gerecht ist. Ja, und wir sehen, wir können erkennen, Gott ist ein Gott der Gnade. Wo zeigt sich seine Gnade am größten? In Jesus Christus, am Kreuz. Ja. Wo zeigt sich seine Gerechtigkeit am größten? Am Kreuz, weil er keine Schuld ungesühnt lässt. Wo zeigt sich sein Zorn am deutlichsten, von dem wir im Alten Testament lesen? Wir lesen von der Flut. Aber wer erträgt Gottes Gericht über alle Sünde der Welt? Jesus. Ja? Und so weiter und so weiter. Wir haben andere Bilder im Alten Testament, wir lesen in Psalm 23 wunderbar, ne, über den guten Hirten. Wer ist der Hirte? Jesus. Ja? Also wir finden ganz viele Dinge und wir sollten immer schauen, wenn der Kernpunkt eines alttestamentlichen Textes ein bestimmtes Thema ist, dann sollten wir immer fragen, in welchem Zusammenhang dieses Thema zum Evangelium steht. Macht Sinn? Eine Anmerkung. Wir können mega kreativ werden und Evangeliumsrampen bauen aus dem Alten Testament, die nicht sinnvoll sind. Das heißt, wir bleiben immer erstmal bei der Kernaussage des Textes. Kann ich von der Kernaussage des Textes, von dem, was der Text wirklich sagt, nicht irgendein Randthema im Text, ja, da war doch auch irgendwas mit der Farbe Rot, das steht bestimmt für Jesu Blut. Nein. Kann ich von der Kernaussage des Textes einen Weg zum Evangelium finden? Das ist die Frage, das ist die Aufgabe. Das ist das, was Jesus sagt. Ja? Manchmal finde ich keinen direkten Weg dahin, sondern ich finde einen Kontrast. Das Buch Richter ist ein Paradebeispiel dafür. Wir sehen diese verschiedenen Richter, es wird eigentlich immer schlimmer. Und wir sind in diesem Teufelskreis, nicht? Den Richterzyklus, kennt ihr. Ne? Israel geht eigene Wege, Gott sagt, okay, wenn ihr euch von mir entfernt, Gericht, er sendet Feinde, die das Land unterdrücken. Israel kommt auf eine gute Idee und sagt, oh Mist, Gott, hilf uns. Gott erweckt einen Richter, der Richter vertreibt die Feinde, Israel hat Ruhe, ist wieder mit Gott versöhnt, bis Israel wieder Gott vergisst und wieder eigene Wege geht. Da brauchst du ja einen neuen Richter. Ne? Und du siehst die Richter, es wird immer katastrophaler mit diesen Richtern, irgendwie skurrile Gestalten, alles auch ein bisschen witzig. Ja? Finde ich schon, also ich glaube, die Bibel hat echt auch Humor. Ich kann mich köstlich amüsieren darüber. Ja? Aber was erleben wir? Wann ist es gut für Israel? Wenn der Richter da ist, ne? Was ist das Problem mit diesen Richtern? Die sterben. Und dann vergisst Israel wieder alles. Und dann brauchst du ja einen neuen. Und dann ist er da und ist wieder gut. Und dann stirbt er. Und dann ist er weg. Und du denkst, wir bräuchten mal einen, der nicht stirbt. So, und dann bist du fast durchs Buch Richter durch. Und dann kriegst du noch 5 Kapitel lang immer wieder die These, zu der Zeit hatte Israel keinen König, an jeder tat, was ihm gut dünkte. So, oh ja, kommt mir bekannt vor. Und dann sagst du, okay, das Problem mit den Königen, die dann kommen, ist, die machen auch, was ihnen gut dünkt. Und das ist oft nicht gut. Also irgendwie brauchen wir einen König, aber wir brauchen einen guten König. Und zwar einen, der nicht stirbt. Okay, ich hätte eine Idee. Das Buch Richter weist uns auf so viele Weise zu Jesus hin. Ja? Ich kann jeden Text nehmen und schauen. Und dann kann ich schauen, finde ich in den jeweiligen Berichten Dinge, die mir vielleicht noch mehr über Jesus zeigen. Ja? Wenn ich mir die verschiedenen Richter anschaue, kann ich schauen, wo zeigt sich das Erstaunliche? Ehud, ja, entweder verkrüppelt oder Linkshänder, ich glaube verkrüppelt, ja, unscheinbarer, der den dicken König mit dem Dolch auf dem, ja, so dass alle denken, der sitzt auf dem Klo, schräge Story, ne? Aber der Unscheinbare besiegt den mächtigen König. Okay, erinnert mich an einen, ja? Oder Salomo, was macht, nicht Salomo, Samson. Was macht Samson? Ja, wie wir auch immer wir ihn nennen. Wir wissen, wen wir meinen. Was macht der, um letztendlich die Feinde alle zu richten? Wie stirbt er? Mit ausgestreckten Armen, ja, geht selber in den Tod und richtet dadurch den Feind. Okay, erinnert mich an einen. Also wir merken, wir müssen auch nicht jedes Mal die gleiche Predigt predigen. Jeder Text hat nochmal Nuancen, die uns helfen können, vielleicht noch was zu erkennen über Jesus, wo wir vielleicht, und manchmal müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, ich will nicht zu viel aus den ausgestreckten Armen machen. Ja? Aber ich kann sagen, mich erinnert das an Jesus. Ja? Und du kannst ja gemein, du sagst nicht, das ist Jesus, nein, das ist er nicht. Ja, das ist ein Kontrast, es ist gerade nicht Jesus. Wir brauchen einen, der die Feinde wirklich besiegt. Und der hat es interessanterweise ähnlich gemacht, aber eben viel besser. Ja? Weil er eben nicht so eine verkrachte Existenz war wie Simson, Samson oder wie auch immer er heißt. Ja? Gut, das war jetzt der Versuch, möglichst schnell durch dieses Thema durchzukommen. Wer darüber ein bisschen mehr nachdenken möchte, es gibt eine kleine Broschüre, das Evangelium in jeder Predigt. Das kann man kostenlos runterladen. Erste Hälfte der Broschüre erklärt nochmal ein bisschen ausführlicher, warum jeder Text einen Evangeliumsbezug hat. Zweiter Teil gibt uns verschiedene Wege zum Evangelium. Den zweiten Teil, der wurde dann später auch von Tim Keller in seinem Buch Predigen in etwas anderer Weise aufgegriffen, finden es auch bei einigen anderen Autoren. Da ist nichts sehr Originelles in diesem Heftchen, aber ich hoffe, es ist hilfreich. Das eine kann ich verschenken. Das ist manchmal vom Vorteil, vorne zu sitzen. Das Evangelium in jeder Predigt. Bei Evangelium 21, auf der Webseite von Evangelium 21 gibt es kostenlose Ressourcen. Wenn ihr also bei Evangelium 21 Ressourcen eingebt und Matthias Lohmann oder Evangelium in jeder Predigt, dann findet ihr das. Ja? Das ist einfach mal quasi das, was ich jetzt gemacht habe, in ausführlich und vielleicht ein bisschen hilfreicher. Ich möchte uns noch eine kurze praktische Übung mitgeben. Philipp, darf ich noch ein paar Minuten? Dann nehmen wir uns vielleicht noch 10 Minuten und ich möchte einfach euch, wir machen das jetzt als Gruppe miteinander, Ja? Hören anstellen. Manche hören nur zu, manche werden viel sagen, das ist okay. Manche Bibeltexte habt ihr sofort parat, andere nicht. Erste, ich habe die, glaube ich, alle mit im Skript. Ne? Habt ihr die im Handout, die Bibeltexte? Ich nehme einfach nur ein paar raus. 1. Mose 50, 15 bis 21. Und ihr sagt mir immer, wie ihr von diesem Text das Evangelium predigt. 1. Mose 50, 15 bis 21. Ja, ist das Ende der Josefsgeschichte. Die Brüder haben wahnsinnige Angst vor Josef, nachdem der Vater tot ist. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich sehr, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Nicht ganz klar, warum er weinte, weil nicht ganz klar ist, ob der Vater das wirklich gesagt hat oder ob die gerade sich eine Strategie überlegt haben. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn in Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wie kommt man zum Evangelium?
Ja. Echte Vergebung ist möglich durch Jesu Tod. Also dann müssen wir nichts mehr nachtragen, sondern ist auch uns unsere Schuld für immer vergeben. Wir müssen keine Angst mehr haben.
Echte Vergebung ist möglich durch Jesu Tod. Sehr gut. Andere Ideen?
Römer 8, Vers 28.
Nämlich?
Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, allerdings Guten dienen.
Mhm.
Über diese Schiene.
Ja.
Ja.
Dass Jesus uns als seine Brüder annimmt und uns vergibt und das erste kommt eben nicht zum Gericht, sondern zur Vergebung.
Ja, sehr gut.
Ihr gedachtet das böse, aber Gott hat es gut gemeint. Also die Menschen dachten, sie bringen Jesus böse, aber Gott hat es gut gemeint.
Ja, wunderbar, sehr gut.
Jesus vergibt seine Jünger, nachdem sie ihn verraten haben oder ihn allein lassen, bei der Kreuzigung.
Genau. Weil das, was sie für böse gedachten, ja, genau, also können wir gut verbinden, auch manche dieser Dinge, sehr schön.
Und es ist beides zur Errettung eines großen Volks.
Das ist die Errettung eines großen Volks. Ja, also ich glaube, wir sind schon gut unterwegs. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, auch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Okay, also in Jesus bleiben, um viel Frucht zu bringen, ja?
Zeigt mir mal auch, dass ich der nicht bin, der Gerechte, sondern dass der Psalm 1 von den Gerechten spricht, nämlich Jesus Christus, der das alles in Perfektion hält.
Ja.
Und ich ihm, in ihm dann zu diesen Gerechten hören darf, die Frucht
bringen. Genau, ne, weil also wir strengen uns ja an, gute, stille Zeiten zu haben, aber wer hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, nur mit eng? Ja? Also es gibt den einen Gerechten und es gibt die vielen Gottlosen. Aber das Interessante ist, aus dem einen Gerechten in den ersten Versen wird am Ende die Gemeinde der Gerechten und dann im Plural die Gerechten. Der eine Gerechte macht die viel. Durch den einen Gerechten werden die viele Gerechte. Der eine, der es tut, tut es für uns. Christ der eine Gerechte. Und so können Gottlose nicht vergehen. Wie die. Ja, sehr gut.
Mir fällt noch ein, denn der Herr geht den Weg der Gerechten und Jesus ist der
Ja, auch das eine Option, ja, genau. Gut, Psalm 117 machen wir noch. Ist nicht ein ganz so langer Psalm. Lobet den Herrn alle Heiden, preiset ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit walten über uns in Ewigkeit. Halleluja. Hier hilfreich, wir könnten jetzt natürlich sehr schnell einfach so tun, als wären wir quasi im Neuen Testament. Wem ist dieser Psalm gegeben? Was ist der situative historische Kontext? Hier ist das Volk Israel, das Gott lobt. Richtig? Eine Aufforderung an das Volk Israel. Aber wie predigen wir das als christliche Literatur?
Evangelium gilt allen
Völkern. Evangelium gilt allen Völkern, sehr schön. Ja,
ja, genau, dass hier die Heiden genannt werden.
Ja.
Die wir jetzt auch dazu
haben. Also auch wir haben den Aufruf, ja.
Die damit eingehende Verheißung in dem Sinne, dass ja. Heiden das Jahr machen werden.
Ja, genau, eine wunderbare Verheißung. Ja. Vielleicht auch das Wortpaar Gnade und Wahrheit. Finden wir aus Johannes 1 wieder. Ne? Seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Personifiziert in Jesus Christus. Ja? Genau.
Wissen wir? Noch am Ende, also dieses Ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende. Ja. Hier nochmal eben die Treue des Herrn überwährt ewiglich.
Ja, sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Wenn ich im Hintergrund höre, sind das die Pizzakartons. Ja, machen wir einfach einen Punkt an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe euch genug mitgegeben an Gedanken dafür, wie wir die Sache angehen. Und ihr habt noch ein paar mehr Dinge, die ihr als Übung einfach mitnehmen könnt. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, das war zum einen überzeugend zu sagen, ja, wir sollten jeden Text wirklich in Bezug zum Evangelium predigen. Und ich möchte euch Mut machen, das wirklich in jeder Predigt zu tun. Ich bilde ja auch bei uns in der Gemeinde Prediger aus und ich sage mal, das ist vielleicht das, was mir am wichtigsten ist, dass Prediger das lernen, dass sie von jedem Text das Evangelium predigen. Ich möchte nicht, dass jemand bei uns im Gottesdienst sitzt und am Ende nach Hause bringt seinen Freund mit, seinen nicht-christlichen Freund mit und der nicht-christliche Freund hört am Ende irgendeine gute Morallehre. Ja? Und denkt, boah, ich muss ein besserer Mensch werden. Ja, der kann sich noch so anstrengen, das wird ihm nicht helfen, dann geht er als besserer Mensch in die Hölle. Er braucht das Evangelium. Lasst uns den Leuten das Evangelium nicht vorenthalten. Das heißt, lasst uns den Menschen predigen, Jesus Christus als den Gekreuzigten. Lasst uns die Menschen aufrufen, darauf zu reagieren. Ich glaube, zum Evangelium gehört der Aufruf zur Antwort. Ich bin überhaupt kein Fan davon, Leute nach vorne zu rufen, kommt zum Kreuz und dann beten wir ein Übergabegebet. Mache ich nicht, ja, weil ich in der Bibel immer noch nicht das Übergabegebet gefunden habe. Aber ich glaube gleichzeitig, dass es so wichtig ist, Menschen einzuladen, wirklich auch zu antworten. Nicht nur das intellektuell zur Kenntnis zu nehmen, sondern zu sagen, hey, wenn du heute hier bist und du hast Jesus Christus noch nicht wirklich erkannt als den Retter, den du brauchst, als dem Herrn, mit dem du durchs Leben gehst, dann bitte lerne ihn kennen. Komm ins Gespräch mit mir, komm ins Gespräch mit dem Freund, der dich heute gebracht hat. Komm zum Christian-Entdecken-Kurs, wo wir dir mehr erklären wollen, wie du mit Jesus leben kannst, sodass du bei ihm das findest, wonach du dich wirklich sehnst. Und dann greife ich Dinge aus der Predigt auf. Das mache ich in jeder Predigt. Und manche Leute haben mir vorgeworfen, bei dir ist ja jede Predigt eine Evangelisation. Und ich sage, was für ein böser Vorwurf. Ja, das ist mein Wunsch für jede Predigt. Wenn es nur das ist, ist es zu wenig. Aber wenn es das nicht ist, dann war es keine christliche Predigt. Soweit, Philipp.